Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es hier in der Plattform um die Erde geht es. Es geht eigentlich um Emissionen, es geht um Klimaerwärmung, es geht eigentlich um ein Thema, das hinter dem Thema sehr, sehr komplex ist. Wir sprechen jedenfalls eine Stunde mit meinen Studiogästen über den Event, der am 24.03. hier in Ulm stattfindet und das von 20 bis 21.30 Uhr auf Münsterplatz. Und wir sprechen über die Earth Hour. Earth Hour, eine Stunde, wie gesagt, geht es da um Natur bzw. um Problematik, Umweltverschmutzung und. Aber das berichten mir oder uns, unsere Studiogäste. Und zum einen begrüße ich hier heute von BUND Ulm, von der Hochschulgruppe Ulm, dann die Taina Konrad. Grüß dich, Taina.
Hallo.
Willkommen hier bei Radio 5M. Zum anderen dann die Margret Hepp von der Umweltgewerkschaft. Grüß dich, Margret.
Ja, hallo.
Und zum anderen, Kollegin müsste ich eigentlich sagen, hier aus der Sendung, die gleich hier im anschließenden Anschluss bei uns bei Radio 5M läuft, die Grüne Welle ist das. Und von der Grünen Welle ist die Aisha Gierbach bei uns. Aisha, grüß dich auch, willkommen.
Hallo.
Heimspiel für dich sozusagen hier. Ja, wir sprechen also, wie ich eben schon sagte, über euch, beziehungsweise über den Event, über den ich schon gerade berichtet habe. Aber ich denke, wir machen wie immer hier in der Plattform eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch wissen, wer ihr seid. Und dann einfach ganz kurz die wichtigsten Punkte, was man zu euch wissen muss und den Bezug zum Thema. Seit wann seid ihr beispielsweise beim BUND oder bei Greenpeace oder an der Umweltgewerkschaft? Und einfach so ganz kurze Einführung, dass die Hörer ein bisschen wissen, wer ist denn da heute und wie kommt ihr zu dem Thema? Wer mag anfangen? Taina fängt an.
Offensichtlich. Genau, also ich bin die Taina und ich bin bei der BUND Hochschulgruppe. Ich bin da schon seit über 10 Jahren dabei. Ich war Gründungsmitglied. Wir haben die vor über 10 Jahren gegründet. Damals war es noch die einzige Hochschulgruppe von BUND, die es in Deutschland gab. Inzwischen ist noch eine weitere dazugekommen. Und wir machen eben Naturschutz vor allen Dingen an der Uni. Und das geht ganz querbeet. Alles, wozu wir gerade Lust haben, was uns gerade einfällt sozusagen. Das geht über Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Diskussionen und so weiter. Wir haben auch eine Kindergruppe, die sich regelmäßig trifft, wo wir mit Kindern Umweltbildung machen. Aber wir machen auch aktiven Naturschutz. Wir gehen auch raus und bauen Insektenhotels, haben eine Naturerlebnispfad gebaut, pflanzen auch mal Bäume. Also so wirklich querbeet. Und das ist immer sehr abhängig halt eben davon, wer wir gerade sind. Das heißt, natürlich an der Uni sind wir vor allen Dingen Studenten, meistens Biologen, aber inzwischen haben wir auch ein paar Mathematiker, Mediziner dabei, das freut uns sehr. Wir sind dann ein bisschen diverser inzwischen. Und je nachdem, wozu die Gruppenmitglieder gerade mehr Lust haben, das machen wir dann halt eben. Ob wir dann mehr Vorträge machen, mehr Podiumsdiskussionen oder eben halt mehr rausgehen und was Aktives machen.
Es sind auf jeden Fall alles Studenten. Das heißt, es ist eine Gruppe, die auf jeden Fall sich dann aus den aktiven Studenten zusammensetzt. Ist das so?
Oder ja, im Moment schon. Allerdings bedauern wir das eigentlich eher ein bisschen. Wir haben früher auch Mitarbeiter von der Uni dabei gehabt und das ist eigentlich auch sehr schön, wenn man Mitarbeiter dabei hat. Weil gerade Studenten natürlich jetzt vor allen Dingen mit dem Bachelor-Master-System, die kommen und sind auch sehr schnell wieder weg. Mhm. Und bis die dann bei uns angefangen haben und sich so richtig eingearbeitet haben, ist es dann schon fast wieder Zeit zu gehen. Und deswegen ist es eigentlich schöner, wenn wir auch ein paar Mitarbeiter dabei haben, die das Ganze so ein bisschen durchziehen. Von daher, wenn irgendwer von der Uni das gerade hört, gerne vorbeikommen. Wir freuen uns auch über Mitarbeiter. Aber im Moment sind wir alle Studenten.
Dann haben wir eine Vorstellung. Ich glaube, gesagt hattest du es nicht. Wie viele Aktive seid ihr in der Gruppe?
Im Moment sind wir ungefähr 10 Aktive, wobei das immer so ein bisschen, wir haben halt so Semi-Aktive, die kommen dann nicht jede Woche zum Treffen, sondern nur so alle paar Monate mal und bringen sich dann vor allen Dingen bei Aktionen ein. Und dann haben wir eben die reguläre Gruppe, das sind etwa 7 Leute, die wirklich immer dabei sind.
Der harte Kern sozusagen.
Genau.
Margret?
Ja, also mein Name ist Margret. Ich bin von der Umweltgewerkschaft, von der Ortsgruppe Ulm. Unsere Organisation ist noch relativ wenig bekannt, weil uns gibt es auch noch nicht lange. Gegründet wurde sie im November 2014 Und der Programmkongress mit Verabschiedung unseres Programms war erst im Sommer 2016. Also wir sind noch im Aufbau, haben aber über 50 Ortsgruppen über ganz Deutschland verteilt, haben mittlerweile ungefähr etwas über 1000 Mitglieder und die Ulmer Ortsgruppe umfasst 16 Teilnehmer, wobei die Aktiven, ähnlich wie bei euch auch, Tainer, so ungefähr 7 Leute sind, die regelmäßig kommen und die auch an vielen Aktionen, die wir machen, teilnehmen. Es ist so, dass unsere Gruppe sich eigentlich aus allen Teilen der Gesellschaft zusammensetzt. Das ist auch unser Ziel. Wir wollen nicht irgendwie eine abgehobene Gruppe mit Akademikern sein, sondern wir wollen Arbeiter, Akademiker, alles in unserer Gruppe haben, also wirklich die Breite der Gesellschaft. Und wir sind auch ein bisschen anders aufgestellt als BUND und Greenpeace, was ja auch gut ist, weil ich finde ja, die Umweltbewegung soll ja alles abdecken und jeder soll irgendwo sein Zuhause finden. Es müssen ja nicht alle die gleichen Ansichten haben. Also wir sind eher so strukturiert, dass wir an die, was Klimapolitik angeht, eher an die Verursacher der der drohenden Klimakatastrophe herangehen, weil wir denken, persönliche Bewusstseinsänderung, nachhaltige Lebensweise, das ist alles gut und schön, das setzen wir voraus, das tun wir auch alle. Aber wir sind halt der Meinung, dass das letzten Endes die Welt nicht retten wird, weil die Veränderungen, die sind global und die sind von solcher Bedeutung, dass man wirklich an die Wurzel des Übels ran muss. Und dafür wollen wir aufrufen und auch unser Name Umweltgewerkschaft soll eigentlich auch schon ein bisschen darauf hinweisen, was wir wollen. Also wir sind natürlich keine Gewerkschaft, wir sind ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Aber wir haben den Gewerkschaftsgedanken übernommen, weil wir meinen, wie auch in Gewerkschaften, in großen Betrieben, erreicht man nur was, wenn man sich zusammentut, wenn man gut organisiert ist und wenn man in einer großen Gemeinschaft seine Interessen vertritt. Also in irgendeiner großen, in einem großen Betrieb wird ja keiner freiwillig die Löhne erhöhen oder die Arbeitszeiten senken, sondern das geschieht nur durch Druck einer großen Masse an Menschen, die sich organisieren und ihre Interessen durchsetzen. Und so ähnlich sehen wir das für die Umwelt. Denn wenn wir uns die Konzerne angucken, guckt euch Braunkohleabbau an, guckt euch die Autoindustrie an, solange denn ihr Geschäftsmodell funktioniert, ändert doch keiner was daran. Das heißt also, wir müssen wirklich an die Verursacher und die zwingen, dass sie was ändern. Und das erreichen wir nur, wenn wir eine Massenbewegung werden. Und das sind wir noch nicht, aber wir sind, würden gerne mehr Mitglieder haben, dass wir das werden. Und wir wollen einfach die Konzernzentralen, die Banken, wer auch immer dahinter steckt, zwingen, dass sie die Bedingungen ändern, dass wir eine lebenswerte Umwelt haben. Und dafür kämpfen wir, für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen, nicht mehr und nicht weniger. Mhm.
Ja, und ihr habt euch erst, hast du gesagt, gegründet, aber ihr seid doch bundesweit aktiv, also ihr seid doch ziemlich groß dann aufgestellt, ja. Ist aber auf Deutschland reduziert, oder ist das auch schon eine weltweite Aktivität?
Nein, wir sind auf Deutschland beschränkt, aber wir wollen natürlich internationale Kontakte knüpfen, weil wir finden, dass das Klimaproblem natürlich global ist. Es nützt überhaupt nichts, wenn da ein einzelnes Land an was dran geht, sondern wir müssen uns weltweit vernetzen und wir waren zum Beispiel auch bei der Weltklimakonferenz letztes Jahr in Bonn dabei, haben bei der Großdemo mitgemacht und hatten da auch Gäste aus Peru zum Beispiel oder aus Marokko. Marokko, die kämpfen gegen das Fracking in Peru, gegen den Abbau der Tropenhölzer. Und wir müssen uns alle zusammentun, weil irgendwie hängt ja alles zusammen. Und also wir haben viele Aktivitäten, wo wir dabei sind. Also jetzt waren wir auch im Januar in Berlin, bei der wir haben Esat-Demo dabei, weil auch die Landwirtschaft völlig unter der Kontrolle der Konzerne ist. Und wir müssen uns wehren gegen Glyphosat, wir müssen uns wehren gegen Gentechnik. Es gibt so viele Felder, wo man ansetzen muss. Und das geht nur global und mit ganz vielen Menschen, die mitmachen.
Deswegen war auch meine Frage, ob ihr irgendwie auch international aufgestellt seid, weil das war auch mein Gedanke, zum Beispiel Greenpeace, und wir kommen gleich auf Eichern natürlich, ist ja auch eine Bewegung, die weltweit eigentlich, glaube ich, soweit ich das weiß, operiert und natürlich dann vielleicht noch andere Möglichkeiten und Chancen hat und Ressourcen vielleicht auch. Aisha, jetzt bist du natürlich auch noch dran, das wollen wir dich auch noch kennenlernen.
Ja, mein Name ist Aisha Gerbach, ich bin bei der Greenpeace-Gruppe Ulm-Neu-Ulm, wir sind eine Ortsgruppe, davon hat Greenpeace verstreut in Deutschland von oben bis unten alles voll. Wir engagieren uns auch, wie alle anderen, für die Umwelt, aber mittlerweile auch mehr für den Frieden. Also wir sind haben sehr lange Zeit Fokus auf das Green gehabt. Mittlerweile setzen wir auch das Fokus auf das Peace. Und ja, wir, die Ulmer Ortsgruppe, wir informieren sehr viel. Wir machen ganz viele Infostände in der Hirschstraße. Wir sammeln Unterschriften zu verschiedenen Aktionen. Zum Beispiel ist bei uns gerade ganz großes Thema Antarktis auch. Dafür sammeln wir gerade Unterschriften für das größte Naturschutzgebiet, das Weddellmeer. Wir fahren ganz oft auf Demos. Wir waren zum Beispiel auch in Berlin. Wir haben es satt auf der Demo mit dabei. Ja, und jetzt auch gehen wir mit auf die Earth Hour. Ist auch mal, ist unsere Premiere, wie, soweit ich weiß.
Das Ding F?
Auf die Earth Hour.
Earth Hour. Ich habe F irgendwie falsch verstanden. Earth Hour, natürlich,
ja.
Die Earth
Englisch
Hour.
Ist nicht so meine Stärke. ja, soweit ich weiß, glaube ich, ist sogar das erste Mal, dass Greenpeace unsere Gruppe mit dabei ist. Wie gesagt, das wäre dann so das erste Mal unsere Premiere. Und ja, aktuell sind wir zurzeit 9 Leute, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe. Aber das ist auch gerade so alles wieder so beim Aufpushen. Wir waren eine Zeit lang teilweise nur zu viert.
Oha. Mhm.
Also wir waren sehr wenige, was wir uns natürlich sehr schade und traurig fanden, weil wir ja auch wie alle anderen finden, dass die Umwelt und dass die Welt, die Natur, dass das alles hier gefördert werden muss, dass wir uns mehr dafür einsetzen und dass es halt auch sehr schade ist, dass man merkt, okay, man hat zwar Interesse daran, aber wirklich tun, machen doch immer nur die wenigsten was. Mhm. Und das ist ein Appell, was wir dann gerne mal rausbringen. Wir wollen anfangen beim Konsumenten, sagen, hey, schaut mal, das und das machen die Konzerne, ihr oder du kannst wirklich was dran ändern.
Das heißt, der Earth Day, auf den wir auch dann noch in Detail zu sprechen kommen, ist von euch einfach eine Anregung an die Menschen, sich Gedanken zu machen, sich mit der Problematik zu befassen oder in welche Richtung zielt das? Ich vermute, ja, einfach Bewusstsein zu
schaffen. Ja, genau. Wir wollen also schaffen. Der Grund, warum wir jetzt mitmachen, ist auch einfach, dass Margret uns auch angefragt hat und wir dann eigentlich ziemlich begeistert waren, auch von der Idee her, weil das einfach total cool ist, dass man auch die Lichter dann abschaltet, dazu erzählen wir schon noch nachher noch ein bisschen was, einfach, dass es auch so groß gemacht wird, dass es dann einfach auch wirklich die Leute dann auch kommen zu einem und dann kann man wirklich noch mehr auf die Leute, die dann da Interesse dran haben, noch mehr drauf eingehen.
Ansonsten so generell, also ihr habt schon beschrieben, sehr, sehr viele Probleme, sehr, sehr viele Umweltbelange. Wie seid ihr mit dem Bewusstsein der Bevölkerung in Bezug auf Umwelt? Ja, wie schätzt ihr das ein? Sind wir noch zu wenig präsent oder denken die Menschen noch zu wenig? Ist es ihnen noch zu egal? Also so ein bisschen habe ich bei euch rausgehört, dass sehr, sehr viele Menschen noch eine gewisse vielleicht Gleichgültigkeit aus eurer Sicht irgendwo haben, das zu wenig irgendwie gedacht hat. Oder ist es die Problematik, dass viele Leute das Problem vielleicht sehen, aber sagen, wir können nichts dran ändern. Du hast ein paar Konzerne oder hast Konzerne angesprochen, es gibt die Politik. Und wenn ich jetzt mal so in die große Politik gucke, aktuell USA, Präsident Trump hat zum Beispiel, was Umwelt und die Dinge angeht, Dinge, die Präsident Obama irgendwo zugestimmt hat mit CO2 und so wieder alle rückgenommen. Also sprich, ist die Problematik, dass die Leute das wohl wahrnehmen, aber so eine gewisse Hilflosigkeit irgendwo erkennen? Oder habt ihr auch das Gefühl, die Leute interessieren sich nicht wirklich dafür? Es ist nicht nur, dass es jetzt ein Problem ist, wo man Konzerne und Politik adressieren muss, sondern auch Bevölkerung. Wie schätzt ihr das so ein? Wie ist so eure Beobachtung, eure Einschätzung?
Also ich würde jetzt so von mir aus sagen, teils, teils. Also wir haben auch eine Greenpeace-Instagram-Seite und da folgen wir auch anderen Greenpeace-Gruppen, auch aus anderen Ländern. Und zum Beispiel Greenpeace Korea, die sind total aktiv. Ich bin da manchmal total erstaunt, was die für Ideen haben, wie sie das alles umsetzen und alles. Man kann nicht sagen, dass nur ganz so ein Drittel oder so bereit ist, wirklich was für die Umwelt zu machen. Ich glaube, viele wissen das auch gar nicht. Die müssen sich vielleicht nochmal ein bisschen anders, müssen wir vielleicht noch anders auf die eingehen, weil sie es noch nicht wirklich verstanden haben, was denn eigentlich passiert. Einfach vielleicht mehr Aufklärung und mehr Bildung zum Thema Umwelt geben.
Generell so, Tainer, was ist deine Einschätzung? Sind wir in Deutschland in Bezug zumindest auf Umwelt vielleicht etwas mehr schon fokussiert oder haben mehr ein Augenmerk drauf als andere Länder, andere Staaten oder Gegenden oder...
Ja gut, mit dem schönen Beispiel Trump ist natürlich relativ klar. Also ich würde schon denken, prinzipiell können wir uns noch glücklich schätzen, dass wir in Deutschland passiert schon noch vergleichsweise viel und es gibt auch viele, die einfach Interesse haben und viele, die sich engagieren. Aber natürlich ist das immer noch viel, viel, viel zu wenig und ich treffe einfach auch, also es sind, wie wir vorhin gesagt haben, wie Aisha auch schon gesagt hat, es ist wirklich so zweischneidig. Also zum einen treffe ich immer wieder Leute, denen es wirklich einfach gar nicht klar ist, wie schlimme Folgen jetzt der Klimawandel für uns haben kann und was das alles bedeutet. Und dann gibt's auch diese Hilflosigkeit auf jeden Fall. Ja, wenn ich was mache, das bringt doch sowieso nichts. Und da sind wir definitiv der Meinung, nein, es kann jeder was tun und man kann auch zu Hause schon anfangen und jedes kleine bisschen hilft. Natürlich hilft es am meisten, wenn wir wirklich die Politik bewegen können und wenn wir große Wellen schlagen. Aber jeder kleine Tropfen hilft auf jeden Fall auch mit dazu. Und was auf jeden Fall wichtig ist, ist eben die Leute besser zu informieren, mehr zu informieren, was wirklich passiert und auch besser aufzuklären. Weil es da doch einfach, ich treffe immer wieder Leute, die sich völlig überhaupt nicht der Sache bewusst sind und auch gar nicht sehen, wo es Probleme gibt. Und ich treffe auch tatsächlich noch Leute, die nicht an den Klimawandel glauben. Und das ist einfach schockierend. Für mich ist das vollkommen... Ja, ich bin da sprachlos, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die da wirklich nicht nur aus politischem Gerede da was draus machen, was ich jetzt doch in Amerika auch vermute, dass es viel halt auch hochgebauscht wird, sondern informiert sind eigentlich intelligente Leute, die trotzdem sagen, nee, Klimawandel, das ist doch alles nur eine Theorie und wer weiß, ob das wirklich so ist. Und dann ist es natürlich so, wenn ich selber nicht ganz sicher bin, ob der Klimawandel überhaupt stattfindet, dann brauche ich ja nicht auf mein Auto zu verzichten oder irgendwas selber zu machen, weil vielleicht ist das ja auch alles gar nicht so. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall sicher gehen, dass die Leute es wissen, was passiert und dann auch danach handeln können.
Aber gefühlsmäßig, glaube ich, sind wir in Deutschland, was sowas angeht, schon vielleicht ein bisschen, ohne dass es jetzt irgendwo, also ich habe das Gefühl, schon ein bisschen bewusster oder weiter als vielleicht andere Länder. Wenn man zum Beispiel gerade, gut, ich war noch nie dort, aber man sieht Berichte im Fernsehen, man hört es auch, Asien oder so schaut, was zum Beispiel dort auch in Bezug auf Müll weggeschmissen wird oder Tüten und was weiß ich, keinerlei irgendwo nicht nachgeguckt wird, dass man an der Stelle vielleicht solche Dinge oder wie soll ich sagen, kein Bewusstsein, dass man zum Beispiel auf Plastiktüten und so weiter verzichtet, da schwimmt der ganze Dreck dann wohl im Meer. Bei uns gibt es doch viele Menschen, die irgendwo heute beim Einkaufen sagen, nee, lieber keine Plastiktüte. Also mein Eindruck ist, dass zumindest bei uns in Deutschland oder vielleicht auch in Europa schon ein bisschen mehr irgendwo die Brisanz oder die Thematik als solche irgendwo vielleicht präsent ist als in anderen Gebieten auf der Erde oder in anderen Ländern. Ist das so? Teilst du die Einschätzung? Teilt ihr die Einschätzung? Oder?
Ja, also ich denke schon, dass bei uns Umweltbewusstsein da ist, aber so auf dem hohen Ross sitzen sollten wir trotzdem nicht. Also es ist, wie Tainer auch sagt, völlig geteilt. Es gibt Leute, die sind sehr umweltbewusst, die sagen, ja, ich mache doch schon genug, ich trenne doch meinen Müll und ich sortiere Papier und ich benutze kein Plastik und ich esse kein Fleisch. Also die meinen, damit ist die Welt gerettet. Dann gibt es aber auch viele, wir machen ja oft Infostände in der Stadt, wo wir über verschiedene Themen aufklären und viele, die interessiert das überhaupt nicht. Gerade auch, wenn ich dann auf junge Leute zugehe und sag, jetzt, das ist doch eure Zukunft. Unsere Generation hat es eigentlich vermasselt. Das ist eure Zukunft. Warum interessiert euch das nicht? Und dann zucken sie die Schultern und gehen vorbei. Also es ist eine große Gleichgültigkeit. Und darum habe ich jetzt auch gedacht, wir machen diese Earth Hour, weil man da eventuell die Emotionen der Leute ansprechen kann. Weil mit Broschüren, wo wirklich alles glasklar drinsteht, wissenschaftlich bewiesen, können viele nichts mit anfangen. Die haben einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn man anders an die Sache rangeht, mit einem abgedunkelten Münsterplatz, mit Kerzen, eine ganz andere Stimmung erzeugt, vielleicht sind dann eher Menschen bereit, sich auf das Thema einzulassen. Und darum dachte ich, dass das eine ganz schöne Aktion werden könnte und habe mich da auch eingesetzt, dass wir ein paar Leute zusammenkriegen, die was machen, weil 2-3 Leute auf dem Münsterplatz, das reicht nicht. Und darum finde ich es schön, dass sich jetzt ein paar Gruppen zusammengefunden haben und ich hoffe, dass wir da eine Aktion zusammenkriegen, wo wir wirklich auch mit Leuten ins Gespräch kommen, wo wir aufklären können. Man soll kein Katastrophenszenario heraufbeschwören, weil dann schalten viele Leute auch ab. Aber man sollte schon auf den drohenden Klimawandel hinweisen und ja, Aufklärungsarbeit machen.
Gut. Ich denke, wir spielen zwischendrin nach jetzt doch 20 Minuten einfach mal einen Musiktitel und dann kommen wir drauf, wer macht da alles mit und überhaupt, wie ist das mit dem Earth Day denn zustande gekommen. Einfach ein bisschen darüber, dann die detailliertere Info. Zunächst aber, wie gesagt, einen Musiktitel. So, was haben wir da drin liegen? Die Band heißen Zipunt heißt das, glaube ich. Und Move Around heißt der Titel, den hören wir jetzt. Radio Free FM, die Plattform, heute Nachmittag mit dem Thema Earth Hour. Ich glaube, wir haben vorhin mal Earth Day gesagt, aber nein, es geht um die Earth Hour. Es gibt tatsächlich auch ein Earth Day, aber das ist eine andere Initiative, ein anderes Projekt. Wir reden halt heute hier über die Earth Hour. Gleich dazu mehr. Meine Gäste jedenfalls hier im Studio sind Tainer Konrad, Aisha Gierbach und Margret Hepp. So, ja, wir haben einführend ein klein bisschen schon über die beteiligten Gruppen, zumindest die hier bei mir im Studio gerade stehen oder sitzen, gesprochen. Wir haben über das Thema, was eigentlich da dahinter steckt, über den Umweltgedanken und die Problematik des eigentlich noch nicht wirklich ausgeprägten Umweltbewusstseins gesprochen. Aber jetzt zu den Gruppen, die dort mitmachen. Ihr seid also diejenigen, die das hier in Ulm initiiert haben. Oder Margret, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hattest den Input gegeben, den Anstoß zu dem Projekt dann?
Ja, also die Jahre vorher hat es schon stattgefunden. Da war ich noch nicht dabei. Da kann die Tainer was dazu erzählen, weil die Stadt Ulm macht das schon das 6. Jahr mit. Und die Jahre davor war ich nicht dabei. Aber dieses Jahr hatte ich denn die Initiative ergriffen, weil ich dachte, es wäre toll, da was zu machen. Und ich bin dann auf die Bund-Hochschulgruppe zugegangen, schon im letzten Jahr. Und die haben mir dann den Tipp zur lokalen Agenda, Frau Schmitz, gegeben. Und so kam das alles zusammen. Aber wenn es um die Jahre davor geht, da kann die Tainer sicher was dazu sagen. Mhm.
Ja, genau, ja. Also wie gesagt, wir machen das jetzt seit 6 Jahren. Also wir haben angefangen mit einer doch recht kleinen Aktion auf dem Münsterplatz. Das war halt eben damals die lokale Agenda und die Bund-Hochschulgruppe nur. Und da haben wir einfach nur so ein paar Lichter gehabt auf dem Münsterplatz, die wir auf eine Weltkarte gestellt haben. Das war noch relativ klein und wir hatten ein paar Passanten, aber noch nicht ganz so viele. Und seitdem hat sich das dann aber immer weiter vergrößert. Wir sind dann auf den Hans- und Sophie-Scholl-Platz umgezogen mit der Aktion. Und es sind immer mehr Gruppen dazugekommen, vor allen Dingen dann auch Gato Sorriso, das ist die Trommelgruppe von der Uni. Und die haben da ordentlich Stimmung gemacht und seitdem ist es wirklich eine ganz tolle Aktion mit viel Licht und Musik. Wir hatten auch schon Feuerjongleure dabei und diverse andere Gruppen, die immer mal dabei waren und dann mal wieder nicht. Und das, was wirklich auch immer toll ist, es gibt tatsächlich eben diese anregenden Gespräche, von denen Margret vorhin schon gesprochen hat. Sie hat ja gesagt, vielleicht sind dann eher die Leute bereit, drüber zu reden. Und das ist tatsächlich so. Man steht dann zusammen und redet drüber, über den Klimawandel und was man machen kann. Und da kommt es immer zu tollen Anregungen und Gesprächen. Und ein Jahr hatten wir so zum Beispiel eine ganz große Touristengruppe dabei und plötzlich hat spontan jeder in seiner eigenen Sprache was dazu geschrieben auf die Weltkarte, was er sich für unsere Erde wünscht. Und wir haben dann einen richtig tollen, langen Dialog gehabt mit den Leuten, was, wie denn Klimaschutz in anderen Ländern stattfindet und was man machen kann und so. Also das ist echt immer eine tolle Aktion. Deswegen waren wir froh, dass Margret gekommen ist und gesagt hat, sie möchte was machen. Und haben gesagt, ja, da wollen wir auch wieder mit dabei sein. Das ist toll.
Ja, ihr seid also die drei Gruppen, die beteiligt sind. Ihr seid also quasi die Ausrichter oder Veranstalter. Oder gibt es außer euch jetzt noch andere Gruppen, die sich dem irgendwie auch anschließen, aber hier heute nicht im Studio vertreten sind? Oder seid ihr drei, eure drei Gruppen das?
Ja, also in der Hauptsache sind wir drei Gruppen. Das natürlich unterstützt von der Petra Schmitz von der lokalen Agenda. Also das ist ganz wichtig, weil sie ist der Kontakt auch zur Stadt. Sie hat auch für vieles uns den Weg geebnet, hat auch ein kleines Budget für Plakate und Flyer und was wir so haben. Also da sind wir für die Unterstützung dankbar. Aber ansonsten sind wir drei Gruppen. Und wer noch mitmacht, dieses Jahr ist wieder Gato Sorriso. Das ist die Samba-Gruppe der Uni. Und wen wir gewonnen haben, ist die Melanie Ott. Das ist die, nennt sich Feuer und Flamme. Sie wird so eine Feuershow machen an dem Abend. Und ja, ansonsten wollen wir ein bisschen Wortbeiträge noch beisteuern. Wir haben vor, ein Mikrofon aufzubauen, wo wir ein bisschen drauf aufmerksam machen, um was es geht. Und wo sich auch Passanten zu Wort melden können, wenn sie das möchten.
Ist die Aktion dann auf Ulm begrenzt? Ich glaube nein, oder? Das heißt, in anderen Städten gibt es auch eine Earth Hour oder wie ist das? Also ist das jetzt eine Initiative, die nur aus Ulm kommt und in Ulm stattfindet? Oder ist es eine Aktion, die jetzt rund um die Welt gar läuft oder nur in Deutschland?
Ja, also das ist eine weltweite Initiative. Von der Vorgeschichte her, also das Ganze wurde 2007 durch den WWF Australia ins Leben gerufen. Und zwar damals gab es einen konkreten Anlass, dass in Australien und speziell auch in Sydney der CO2-Ausstoß so hoch war, weit mehr als in anderen Ländern, und dass Australien auch das Kyoto-Protokoll noch nicht unterschrieben hatte. Und da hat sich eine Initiative gebildet und man hatte sich zum Ziel gesetzt, im nächsten Jahr 5% an CO2 einzusparen. Und das war so die Initialzündung für diese Earth Hour. Und damals in Australien haben ganz viele mitgemacht. Es wurden die Lichter an der Oper und an dieser berühmten Brücke ausgeschaltet. Ganz viele Geschäfte haben mitgemacht, ganz viele Privathaushalte. Und das fand dann so einen großen Anklang, dass in den Jahren drauf immer mehr Städte und Länder mitgemacht haben. Und die letzten Jahre waren, soweit ich im Internet gesehen habe, über 7000 Städte rund um die Welt in über 180 Ländern beteiligt. Und diese Welle des Lichtausschaltens geht also rund um den Globus und findet auch in Ulm in vielen Städten statt. Man kann sich registrieren lassen, kann dann auch auf einer Karte gucken, welche Städte in Deutschland registriert sind. Und wenn man das anklickt, sieht man auch, welche Gebäude in der entsprechenden Stadt abgedunkelt werden an diesem Tag.
Du sagst, da gibt es eine Webseite. Hast du da die URL greifbar? Sonst sagen wir dir einfach mal, wo man das dann verfolgen
bei
kann.
WWF Earth Hour findet man das.
Und dann kann man sehen, also quasi in welcher Stadt ist momentan Aktion, wo sind quasi die Lichter aus. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, war das auch die Earth Hour oder war das ein anderes Event, wo man dann auch Bilder aus dem Weltraum irgendwo gesehen hat, wo dann ganze Länder, ich meine, es wäre mal irgendwo in was Tagesthemen oder so auf der ARD gezeigt worden, wo man gezeigt hat, da haben die wirklich dann aus dem Weltraum in Satelliten eben eine Aufnahme gemacht, wo es dann für eine gewisse Zeit dunkel war und ein ganzes Land oder eine ganze Gegend auf jeden Fall abgeschaltet war.
Ja, und das gab es schon. Obwohl über Deutschland glaube ich kaum, dass man da vom Weltraum eine Verdunkelung sieht, weil relativ wenige mitmachen. Also in Ulm, ich bin wirklich noch am Arbeiten dran, dass wenigstens die Geschäfte rund um den Münsterplatz ihr Licht ausmachen. Weil ich war jetzt da mal abends über den Platz gelaufen und da waren viele Geschäfte hell erleuchtet, auch nach Geschäftsschluss. Und wir wollen unsere Aktion ja vorm Ulmer Stadthaus machen und die vom Stadthaus, die machen mit, die haben uns versprochen, sie machen dunkel, und nebendran von der Touristeninfo, die Verantwortliche hat mir auch versprochen, sie wollen dunkel machen. Mal sehen, ob es dann auch klappt, aber viele Geschäfte rundherum, da war ich wirklich schon mehrfach, und das ist schwierig, weil diese ganzen Lichtschaltungen zentral gesteuert sind und geht über irgendwelche Geschäftszentralen, und die sagen mir alle, sie können da gar nicht viel dran ändern. Also ob man da jetzt tatsächlich einen großen Effekt erreicht, wenn man aus dem Weltraum schaut, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich hoffe, dass wir wenigstens rund um den Münsterplatz es schaffen, dass da einiges abgedunkelt wird.
Weil du sagst, das ist im Prinzip eine Aktion, das geht dann gestaffelt um die Welt. Das heißt, wahrscheinlich gibt es dann in irgendwo eine ordnende Instanz, die dann sagt, und die Ulmer machen um 20 Uhr und die anderen, was weiß ich, Stuttgart um 21 Uhr irgendwie aus, dass es im Prinzip so eine Welle gibt, oder wie ist das koordiniert? Ich meine, wenn jetzt jeder nur zu einer, ja, deiner?
Genau, es ist ganz klar so koordiniert, dass es überall 20.30 Uhr Ortszeit ist. Aha. Das heißt, 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr Ortszeit, egal wo man ist auf der Welt, macht man halt einfach sein Licht aus, und dadurch gibt es automatisch so eine Welle. Mhm. Und es ist schon so, dass man natürlich in solchen Städten wie Sydney, wo schon im ersten Jahr 2,2 Millionen Haushalte mitgemacht haben, da sieht man dann eben schon auch aus dem Weltall, dass es dunkel wird, wenn viele mitmachen. Und das wäre doch toll, wenn es in Ulm irgendwann, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber irgendwann auf jeden Fall auch so weit wäre.
In der Form, in Ulm haben wir es jedenfalls bis dato noch nicht in der Größe und dem, also ich könnte mich nicht erinnern, noch nicht gehabt, ne? Also so eine
leider
total.
Nicht, nee.
Ja. Münsterbeleuchtung, wird die dann auch abgeschaltet nebenbei?
Ja. Aha. Also es werden in Ulm direkt wird der Münster ausgeschaltet, das Rathaus und das Schwörhaus von den großen Gebäuden und in Neu-Ulm geht das Denkmal am Schwall und
am Wasserturm.
Und der Wasserturm geht aus, genau.
Ja. Okay, das heißt, dann ist in der Zeit eine Stunde lang Ulm stockfinster. Wobei, ganz stockfinster wird es nicht sein. Natürlich, jetzt fahren ja Autos, es ist ja dann dunkel. Das heißt, es sind ja trotzdem irgendwo Menschen draußen, die dann die Taschenlampe auch einschalten. Also ganz stockfinster wird es nicht sein. Das macht irgendwie wieder, jeder wahrscheinlich sein eigenes Licht oder beleuchtet sich dann selber. Also total Finsternis werden wir nicht haben, nehme ich mal, ne?
Nein.
Aber ihr habt jetzt nicht gesagt, irgendwie der Autoverkehr muss ruhen und alles irgendwie. Das nein. Also es ist nur die städtische Beleuchtung. Wobei, dann kommt mir natürlich schon auch der Gedanke, wie ist das jetzt überhaupt, also in Bezug zum Beispiel Flugsicherheit oder so irgendwas. Ich nehme an, dass irgendwo große Hindernisse oder müssen ja, glaube ich, auch beleuchtet sein, dass du es jetzt siehst, wenn ein Hubschrauber zum Beispiel fliegt, dass der nicht gegen Münster oder so irgendwas dagegen fliegt. Gibt es da irgendwie auch sicherheitsrelevante Punkte, wo man was nicht abschalten darf, wo man irgendwo Obacht geben muss?
Ja klar, also zum Beispiel Straßenbeleuchtungen auch und überall an sicherheitsrelevanten Stellen nicht. Aber man muss ja auch sagen, das Ganze ist ja eher eine symbolische Aktion. Also es ist ja wirklich nicht so, dass jetzt überall dunkel ist, sondern es soll eine symbolische Sache sein, zum Beispiel Reklameschilder oder unnötige Schaufensterbeleuchtungen oder die Beleuchtung von Gebäuden, die kann man ja problemlos abschalten, aber viele Sachen sind natürlich sicherheitsrelevant und das muss man lassen, das ist ja klar.
Mhm. Ja, und ja, also in Deutschland jedenfalls, welche großen Städte, ich glaube, wir haben sie noch nicht genannt, sind dann außer Ulm noch irgendwo dann beteiligt?
Also ich habe vorhin noch ein bisschen rumgegoogelt und auch gesehen, dass 360 Städte in Deutschland mitmachen.
360, wow, das ist ja doch schon eine große Zahl.
Schon ziemlich viele. Mhm. Stuttgart macht mit, Berlin macht mit, also klar, die ganz großen Städte sind alle mit dabei. Ich glaube, Sachsen war ein bisschen dürftig, was es angeht, aber sonst waren ziemlich gut alles schön besetzt mit tollen blauen Sternchen auf der Deutschlandkarte und es sah sehr beeindruckend aus.
Mhm. Ja, und Ausland, England, Österreich, Frankreich?
Das habe ich nicht, reingeschaut. Ja. Ich habe nur auf Deutschland geguckt erstmal. Aha.
Und also diese Initiative, die dann das alles koordiniert, musstet ihr euch dann da anmelden, eintragen?
Ja, also das hat die Petra Schmitz gemacht. Da gibt es eine offizielle Seite beim WWF. Die kann man auch aufrufen im Internet. Und sie hat da die Stadt Ulm, also sie hat das vorher mit dem Oberbürgermeister abgesprochen. Und dann wurde die Stadt Ulm offiziell als Teilnehmer angemeldet.
Ja.
Und man sollte dann auch angeben, die offiziellen Gebäude, die abgedunkelt werden. Das hat sie dann auch gemacht.
Gibt es dann irgendwo so eine Gesamtübersicht über WWF, dass man irgendwo genau diese Details nachlesen kann, dass man auch ein bisschen einen Eindruck von der Dimension, die dahinter steht, irgendwo bekommt? Weil ihr erzählt es jetzt, aber wenn es irgendwo im Prinzip nur lokal jeder ein bisschen wahrnimmt, dann versteht man vielleicht gar nicht, dass es wirklich eine globale Aktion ist. Kann man das irgendwie visualisiert oder auch mit Inhalt, also sprich Städte und Aktionen, welche Bauten still quasi oder die Lampe ausgeschaltet ist, irgendwie dann nachlesen?
Ja, kann
oder?
Man im WWF, also die haben da eine Seite, dann sind dann auch schöne Bilder von Berlin, Brandenburger Tor oder von London oder Paris oder ja, Sydney. Es sind immer ganz gute Bilder drin mit den entsprechend abgedunkelten Denkmälern oder so die Touristenattraktionen. Und die machen auch hinterher, kann man nachlesen, was so in einzelnen Städten stattgefunden hat. Also es gibt Städte, wo eine richtig tolle Party stattfindet auf großen Plätzen, wo hunderte von Leuten kommen. Das fände ich toll, wenn wir das in Ulm auch mal hätten, der ganze Münsterplatz voll. Das ist natürlich auch eher in Ländern, wo es wärmer ist. Ne? Also im Moment die Temperaturen, die wir noch haben, die halten vielleicht auch etwas von der Party ab. Dann in Ländern, wo das anders ist, ist mehr los. Aber man kann das schon auf der Seite vom WWF nachgucken. Das ist relativ ausführlich und kann sich da informieren.
Genau, und die haben auch eine interaktive Karte, wo man wirklich seinen eigenen Ort, auch wenn man jetzt nicht in Ulm ist oder zufällig irgendwo anders ist, kann man jeden einzelnen Ort nachgucken, ob da was stattfindet und wo da was stattfindet.
Prima. Ist das Datum der 24.03. in irgendeiner Weise, ja, hat er irgendeinen Hintergrund oder einen Bezug oder ist der beliebig gewählt oder wieso ist es gerade der 24. März? Ist da irgendein Bezug irgendwie zu irgendeinem Event oder irgendeiner Gegebenheit, keine Ahnung, Frühlingsanfang war natürlich gerade.
Nee, die erste Aktion, also die allererste Earth Hour 2007, die hat halt am 31. März stattgefunden.
Ja.
Und es ist jetzt immer ein Samstag in der Nähe von diesem Ursprungsdatum.
Das heißt, man sucht dann einfach ein Wochenende, wo es dann gerade hineinpasst.
Ja, ich glaube, es ist der letzte Samstag im März und es ist der Samstag vor der Zeitumstellung.
Das ist nämlich auch
noch wichtig, denn wenn wir schon die Sommerzeit hätten, dann wäre es viel zu hell auf dem Münsterplatz. Also es ist gerade gut, dass wir noch Winterzeit haben, sodass wir da auch die Dunkelheit entsprechend haben.
Mhm. Ja, okay, dann leuchtet es ein, verstehe ich. Sehr gut. Ja, also ihr habt auf jeden Fall die Band angesprochen, die musikalische Begleitung. Das heißt, ihr hofft dann, dass auf dem Münsterplatz viele Leute kommen und nicht nur das Licht ausschalten, sondern an einer Party ist es dann nicht, aber an dem Event auf jeden Fall teilnehmen und einfach gucken, was dort geschieht. Ich habe verstanden, ihr habt dann auch irgendwie Infostände wahrscheinlich oder irgendwie gebt auch Informationen. Das heißt, ihr versucht auch den Sinn der Sache dann zu vermitteln. Nicht nur, dass es Dusch da ist und jeder fragt, was ist jetzt los? Ist der Strom ausgefallen? Was? Nein, ihr gebt schon auch eine Info und mit der Website und der medialen Visualisierung gibt es eben dann auch einen Eindruck. Das heißt, ihr macht eben über diese medialen Möglichkeiten, die es heute gibt, über Internet und über Website, eben dann auch können die Leute gucken und verstehen, dass das eben eine weltumspannende Aktion ist, mit einem Hintergrund, mit dem Gedanken anzuregen auf Umweltprobleme, auf den ganzen Naturschutzthemen einfach Bezug zu nehmen und sich da mit zu befassen und die Probleme einfach dann sich deren bewusst zu werden. Ja?
Ja. Also jede von unserer Gruppe hier, wo alle auch anwesend gerade sind, die haben alle ihren eigenen Infostand.
Ja.
Wir Greenpeace, wir bieten sogar noch an, eigene Teelichter zu basteln. Wir haben schon ziemlich viele alte Marmeladengläser gesammelt, die dann die Leute, wenn sie da ankommen, selber verzieren dürfen. In unterschiedlichsten Farben, Formen und alles Mögliche, wie sie es gerne hätten. Ist auch allen ganz freigelassen. Ja, wir haben alle unseren Infostand. Wir haben bestimmt auch alle haben ganz viel Infomaterialien da, ganz viele Flyer, Plakate, ganz viel Wissen, was wir dann an euch gerne weitergeben, wenn ihr da seid.
Ja, ach, wer eventuell noch vorbeikommen will, ist eine Gruppe von Foodsharing. Das sind wir noch nicht ganz sicher, ob die kommen, aber das ist eine Gruppe, die halt Lebensmittel einsammelt, die sonst weggeworfen würden. Und die haben ihre Bereitschaft auch gesagt, sie würden gerne kommen und da Lebensmittel verteilen.
Ah ja.
Und das finde ich auch eine gute Initiative für Nachhaltigkeit. Und ansonsten ja, haben wir alle unsere Infostände mit entsprechendem Werbematerial und auch Mitmachlisten. Und wir freuen uns drauf auf Gespräche, möglichst viele Gespräche mit Interessierten, die vorbeikommen.
Genau, und wir von der Hochschulgruppe haben natürlich wie von Anfang an dabei unsere Weltkarte dabei. Das heißt, wir malen eine große, große Weltkarte auf dem Münsterplatz mit Kreide. Und da kann dann jeder, wenn er möchte, sein Teelicht, was er vorher bei Greenpeace gebastelt hat, auch hinstellen an den Ort der Wahl. Vielleicht da, wo es ein bisschen Licht braucht oder da, wo man gerne mal hin möchte oder was auch immer. Da kommt es dann hoffentlich auch zu schönen Gesprächen.
Mhm. Ja, ich denke, da wir schon wieder 20 Minuten gesprochen haben, spielen wir nochmal einen Musiktitel. So, und wir haben hier eine Band, Kirschin, ausliegen in der CD, natürlich die CD im Player liegen. Der Titel heißt Tightly und geht 3 Minuten 55. Also hier ist die Band Kirschin. Bis in 4 Minuten dann. So, wir sind wieder da, Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, wir sprechen über die Earth Hour, nicht über Earth Day, falls ich das mal falsch gesagt haben soll. Earth Hour am 24. März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr auf dem Münsterplatz in Ulm. Also großes Event, Informationsevent, aber auch natürlich Event, der einfach zum Nachdenken anregen soll. Und wir haben ein klein bisschen hier gerade noch in der Musikpause gesprochen. Die Thematik an vielen Ecken und Enden in der Welt sind Situationen oder sind einfach Zustände, wo man sagen kann, Es wird immer schwieriger irgendwie gefühlt. Natürlich ein Punkt, gleich mal die Bevölkerung, die Erdbevölkerung wächst. Es wird immer mehr Energiebedarf. Es besteht immer mehr Bedarf an Energie, weil auch immer mehr Menschen irgendwo ernährt werden müssen. Immer mehr Menschen letztendlich damit auch Energie verbrauchen. Die Problematik ist also nicht ganz simpel. Auf der anderen Seite gibt es eben Bestreben oder beziehungsweise an vieler Stelle große Unternehmen, die sehr konsumorientiert denken, bei denen die Umwelt oder die Umweltproblematik nicht so bewusst ist. Also viele Bestrebungen, viele Dinge oder viele Entwicklungen, die aus eurer Sicht problematisch sind. Und in der Pause habt ihr gesagt, es gibt an vielen Ecken und Enden jetzt auch irgendwo Initiativen, die versuchen, diese Themen aufzugreifen oder sich auch dagegen irgendwie zu wehren. Wollen wir einfach mal ein bisschen darauf eingehen, vielleicht auch so aus eurer Sicht die Themen, die Probleme, die ihr seht, vielleicht aber auch ein paar konkrete Punkte. Was kann vielleicht der Einzelne dazu tun? Wie kann der Einzelne in seinem kleinen häuslichen Umfeld oder privaten Umfeld auch irgendwas tun, was in Bezug auf Umweltschutz, was im Prinzip auf Emissionen, was die Erde angeht, was, also alles die Probleme, die wir heute da thematisieren, einen kleinen, zumindest einen Schritt in die richtige Richtung sein könnte.
Ja, also wir von der Umweltgewerkschaft, hab ich ja schon gesagt, wir sind eher umweltpolitisch orientiert. Und wir fordern einfach ein, dass wir für uns und die zukünftigen Generationen saubere Luft, sauberes Wasser, saubere Erde, einfach eine lebenswerte Umwelt haben, in der wir auch weiter existieren können. Und wir sehen auch, dass immer mehr Menschen erkennen, dass sie aufstehen und was tun müssen. Und das macht uns eigentlich Hoffnung, weil es immer mehr Protest gibt. Und also ich bin zu dem ganzen Projekt gestoßen, zum Beispiel, das war 2016, bei der Demo in Stuttgart gegen CETA und TTIP. Da habe ich die Truppe der Umweltgewerkschaft kennengelernt und bin dann da eingestiegen. Und dann sieht man immer mehr Proteste. Man sieht die Proteste gegen die G20 in Hamburg, gegen den Weltklimagipfel. Dann jetzt auch, wir haben Esat in Berlin. Dann Jugendliche.
Vielleicht sag noch mal ganz kurz was mit, wir haben Esat sich genau thematisch irgendwo.
Ja, da ging es eben gegen die Auswüchse in der Landwirtschaft. Wir haben nichts gegen industrielle Landwirtschaft. Die muss ja sein, um die Welternährung zu sichern, ist es natürlich industriell. Aber es darf nicht nur profitorientiert sein. Die Landwirtschaft muss sich einfach umstellen und muss sich darauf besinnen, was früher jeder Landwirt wusste, dass man einen Ackerboden nicht ungestraft jahrelang mit Glyphosat vergiften darf und mit Düngern und keine Mehrfelderwirtschaft mehr machen kann, dann ist irgendwann der Boden kaputt. Und das wird ja heutzutage gemacht. Es wird gnadenlos gedüngt, es wird Gift drauf gespritzt, nur um Arbeitskräfte einzusparen. Ja, da fährt also ein Einziger mit Riesengeräten über riesige Ackerflächen, wo es keine Blumen mehr gibt, wo es keine Streifen mehr dazwischen gibt, wo Vögel und Insekten sich aufhalten können. Und der sprüht überall sein Gift aus und damit wächst nur noch die genmanipulierte Pflanze. Und das kann nicht die Zukunft der Landwirtschaft sein. Und dagegen richtete sich natürlich auch die Großdemo in Berlin, auch gegen Massentierhaltung, gegen Gentechnik in der Landwirtschaft. Das sind alles Dinge, die die Menschen eigentlich nicht wollen und die uns von der Industrie aufgezwungen werden, weil sich damit halt maximale Profite machen lassen. Und dagegen müssen wir uns einfach wehren. Auch wenn ich jetzt sehe, Bayer und Monsanto, dass die sich jetzt zusammentun. Damit wird die Welternährung in großen Teilen unter die Kontrolle eines einzigen Konzerns gestellt. Und das dürfen wir uns einfach nicht gefallen lassen. Dagegen müssen wir aufstehen und müssen dagegen kämpfen. Und so sehe ich ganz viele Dinge, gegen die wir aufstehen müssen. Wenn ich sehe, ja, wo ich hingucke, für Gensoja werden die Regenwälder abgeholzt, für Braunkohle werden wunderschöne Wälder, der Hambacher Forst zum Beispiel, soll abgeholzt werden. Da ist auch Widerstand, da gibt es die rote Linie, wo sich die Leute formieren, alle rot gekleidet, um eine rote Linie zu bilden, bis hierhin und nicht weiter. Dann gibt es jetzt eine neue Initiative im Saarland, weil man die alten leeren Kohlegruben fluten will und damit Gefahr läuft, dass das ganze Gift, was da unten gebunkert ist, dass das ins Grundwasser kommt. Also man kann an allen Ecken und Enden sich aufstellen und protestieren und das muss man auch tun.
Die Earth Hour ist dann speziell auf die Thematik Emissionen oder die spezielle Thematik mit Ernährung eigentlich nicht, nee, ist nicht zugeschnitten gut, oder welche Thema?
Eigentlich nicht zugeschnitten, ja. Gegründet damals wurde es mit den CO2-Emissionen.
Ja.
Und man muss halt auch wirklich sagen, seit dem Kyoto-Protokoll, wo man das begrenzen wurde, ist der CO2-Ausstoß um 61% gestiegen. Gesunken ist überhaupt nichts. 23 Klimakonferenzen und nichts ist besser geworden, alles wurde schlechter.
Die größten Verursacher, glaube ich, sind die USA, China oder die Ecken und die Europäer sind relativ
Wir sind auch ganz gut dabei. Also ja. Deutschland mit seinen Dreckschleudern, mit der Braunkohle, wir tragen sehr viel zum Ausstoß bei. Also wir müssen nicht immer sagen, wir sind es nicht. Nee, das stimmt nicht, wir sind gut dabei.
Ich hatte mal so eine Grafik gesehen, glaube ich, gerade was Emissionen anging und dann war eben, glaube ich, gerade USA oder die
Ecke. Ja gut, das sind natürlich viel größere Länder, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung. Man muss ja gucken, Deutschland ist ja eigentlich ein ganz kleines Land mitten in dem kleinen Europa. Wenn ich das mit China vergleiche oder den USA, sind das ganz andere Größenordnungen. Aber bezogen auf die Kleinheit von Deutschland haben wir einen sehr hohen Ausstoß an CO2 und dann dieser unsägliche Emissionshandel, der ja auch dazu führt, dass immer mehr CO2 in die Luft geblasen wird. Das ist auch was man unbedingt verbieten müsste.
Also die Earth Hour jedenfalls hat den Fokus auf diese Emissionsproblematik. Genau. Und jedenfalls die Aussage ist, die Emissionen sind in keiner Weise bisher reduziert worden, sondern es erhöht sich eher der Ausstoß.
Ja,
ist das richtig?
Es gibt ja auch einen Klimaschutzplan der Bundesregierung, das war Klimaschutzplan 2050, wo man aufgestellt hatte, wie sich das CO2, wie das reduziert werden soll. Das sollten bis 2020 40% sein, bis 2030 55%, dann bis 2040 70% und bis 2050 85%. Und allein schon vom ersten Ziel hat man sich ja verabschiedet, weil die 40% bis 2020 nicht zu schaffen sind. Und ja, damit ist ja dieser Plan ziemlich hinfällig.
Gibt es überhaupt eine Hoffnung? Also wenn man euch jetzt so zuhört, wenn man das so anhört, wie viele Probleme und welche Probleme ja eigentlich da sind. Ich sehe noch gar nicht irgendwo so den Silberstreifen am Horizont oder noch gar keine, irgendwo positive oder kein Erfolg oder noch gar keinen Ansatz. Ist das alles irgendwie hoffnungslos verloren oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, hier gibt es schon mal irgendwie eine positive Entwicklung, eine Umkehr oder irgendwie schon was Positives, wo auch vielleicht die Anregung aus den letzten Jahren mit der Earth Hour vielleicht irgendwo schon irgendwie ein bisschen Erfolg gebracht hat. Gibt es auch was Positives, was man irgendwie schon sagen kann?
Also es ist immer positiv, wenn man mit jemandem ins Gespräch schon kommt.
Ja.
Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn einer stehen bleibt und einfach kurz zum Infostand hingeht und kurz zuhört, sich dafür öffnet, das ist schon ein Riesenerfolg, würde ich sagen. Und da geht es uns auch damit gut, dass wir einfach kurz die Leute aufmerksam machen, dass sie uns zuhören, dass wir ihnen zuhören, wenn sie irgendwelche Ideen haben, Vorschläge haben, Fragen haben. Das ist manchmal echt unglaublich, es kommt auch manchmal von Menschen, von denen man es auch nicht gedacht hat, die stehen dann plötzlich vor dir und erzählen dir so viel über Umweltschutz, das wusstest du gar nicht selber. Also dann stehst du dran, bist bei Greenpeace seit über einem Jahr oder so und plötzlich steht jemand vor dir und erzählt dir aus heiterem Himmel, von dem du niemals gedacht hast, dass der vielleicht sich jemals für Umweltschutz interessieren würde, so viel darüber, dass du einfach denkst, so wow, warum bist du nicht bei mir in der Gruppe? So. Und ich glaube, wenn man wirklich schon stehen bleibt oder wenn man auch zu Hause schon mal überlegt, hey, was kann ich machen zum Beispiel? Einfach mal einen Stecker ziehen oder einfach Lebensmittel vielleicht seinen Einkauf planen. Also man nicht hungrig einkaufen gehen zum Beispiel, da fängt es ja schon meistens immer an, dass man fast überlegt, ja, was esse ich diese Woche? So eine kleine Einkaufsliste machen. Foodsharing ist eine super Idee. Eine Unterschrift abgeben für eine Aktion, die wir gerade unterstützen. Das sind schon so Mini-Erfolge. Ich meine, wir saßen jetzt knapp ein Jahr lang an der Lidl-Aktion dran, von Greenpeace aus. Jetzt, Januar war es, da sind wir endlich damit durchgekommen. Jetzt muss Lidl ihre Massentierhaltungsprodukte kennzeichnen. Und damit fängt es ja schon an.
Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf die Emissionen zurückkomme, würde ich jetzt mal ganz naiv sagen, vielleicht kann der ein oder andere dafür zum Beispiel das Auto mal öfter zu Hause stehen lassen. Ich nehme an, gerade auch Straßenverkehr, Auto ist sicherlich ein Emissionsverursacher oder auch mit einem Problem. Natürlich Industrieanlagen kann der Einzelne wahrscheinlich relativ wenig als Verursacher irgendwo tun. Anderes Thema ist, glaube ich, Flugverkehr verursacht sehr, sehr viel. Auch Umwelt und Schiffe. Also könnte man natürlich sagen, vielleicht weniger in weite Regionen fliegen, Fragezeichen, oder nicht immer muss es wirklich eine weite Kreuzfahrt irgendwo sein, keine Ahnung. Aber das sind, glaube ich, auch so drastische Umweltverschmutzungen.
Also das Schlimmste, was ja von der von den Flugzeugen und so von den Schiffen herkommt, ist gar nicht, dass wir in Urlaub fliegen, sondern eher die Lebensmittel.
Die Lebensmittel?
Ja, weil wenn wir überlegen, wie viele Bananen sehen wir im Supermarkt. Mhm. Bananen wachsen nicht hier in Deutschland. Grundsätzlicher Fakt. Genauso wie Mangos oder Kiwis. Also wenn er es schafft, mal in seinem Garten Kiwis anzubauen, Respekt, kann er mir gerne mal zeigen, finde ich super. Da fängt es schon an. Also man kann gucken, kaufe ich Erdbeeren im Winter oder Erdbeeren lieber im Sommer? Große Frage. Also man kann schon durch seinen Einkauf richtig viel machen, regional, saisonal kaufen. Man kann natürlich auch mal das Auto stehen lassen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, mit dem Fahrrad fahren. Im Winter macht man es eher ungern, kann ich auch verstehen, ist doch kalt. Dafür gibt es passende Kleidung.
Genau. Das heißt, das, was du jetzt meinst mit den Lebensmitteln, mit Bananen zum Beispiel, du sagst, nicht kaufen, weil die zum Beispiel alle aus irgendwelchen fernen Ländern, Spanien, Israel, glaube ich, wo sie alle herkommen, hier angeliefert werden und die werden transportiert und diese Transporte machen Dreck und kosten letztendlich.
Also nicht kaufen würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Man sollte einfach mal seinen Konsum ein bisschen überdenken.
Mhm. Ja, also konkret, ich meine, wenn ich dann keine Bananen oder wie meinst du, keine also Bananen kaufen oder
hiesige gibt es nicht? Ich schon oder? Auch Bananen. Also es ist nicht so, dass ich nicht Bananen oder Kiwis esse, aber ich gucke halt, okay, wie viele Bananen brauche ich ungefähr in der Woche? Okay, 2 Stück. Dann kaufe ich mir nur 2 Bananen und nicht gleich einen 6er-Pack, weil das gerade so schön da dran liegt. Und am Schluss ist mir die Hälfte total braun und matschig und dann schmeiße ich sie doch lieber im Müll oder keine Ahnung was. Aber dann kann man sie auch wieder verwenden. Zum Beispiel macht man einen Milchshake draus oder so. Also es geht einfach darum, dass man eigentlich hauptsächlich seinen Konsum überdenkt. Mhm. Und ja,
also du meinst, wir schmeißen zu viel weg. Wir kaufen zu viel.
Das ist auch nochmal ein anderes Thema.
Wir konsumieren zu viel und vielleicht, ja, Tanja?
Ja, genau. Wir schmeißen definitiv viel zu viel Lebensmittel weg. Und ich glaube, was Aisha vor allen Dingen auch meint, ist einfach, wenn ich mir ein bisschen Gedanken darüber mache, ob ich auch regional was kaufen kann und wie du gesagt hast, brauche ich die Erdbeeren im Winter wirklich oder kann ich nicht einfach Erdbeeren zur Erdbeersaison kaufen, dann ist schon auf jeden Fall viel getan. Was ich aber noch sagen wollte zum Auto, das brennt mir total auf der Zunge. Es gibt nämlich in Ulm braucht man wirklich kein Auto. Und ich bin der Selbsttester. Ich habe kein Auto mehr seit 2 Jahren. Ich habe ein kleines Kind und es geht trotzdem. Ich fahre Bus und Straßenbahn und nutze Carsharing. Und das Carsharing-Auto, es gibt in Ulm ein ganz tolles Confi-Car, das heißt das Carsharing-Programm. Da stehen einige Autos in Ulm rum, die stehen im Prinzip, egal wo man wohnt, steht immer irgendwo eins um die Ecke. Und das kann man wirklich nutzen. Man braucht kein eigenes Auto mehr. Gerade in größeren Städten wie Ulm, Berlin etc. muss das nicht sein.
Jetzt haben wir leider nicht mehr ganz die Zeit. Sonst könnte man das Thema mit dem elektrischen Auto mal thematisieren, ob das für die Städte vielleicht die beste emissionsfreie Lösung ist. Aber ja, wir haben jetzt gerade noch etwa 30 Sekunden Zeit. Ist euch noch irgendwas ganz wichtig, was ihr in den verbleibenden, inzwischen noch 25 Sekunden irgendwie noch transportieren wolltet?
Bleibt dran! Gleich diskutiere ich mit meinen oder zwei anderen Leuten noch ein bisschen tiefer in das Thema Braunkohle rein. Unser schöner Spruch, Grünkohl statt Braunkohle.
Damit wollen wir es auch bewenden lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart. Das war die Plattform heute Nachmittag zum Thema Earth Hour. Und meine Studiogäste waren, nochmal kurz den Namen sagen.
Margret Hepp von der Umweltgewerkschaft.
Tainer Konrad von der BUND Hochschulgruppe.
Und Aisha Gebach von der Greenpeace-Gruppe Ulm-Neu-Ulm.
Das war's. Moderation Michael Trost. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Um 17 Uhr geht's weiter mit der Aisha. Aisha, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.